Was bleibt vom Reformationsjubiläum? Gibt es den erhofften ökumenischen Aufbruch, den viele als überfällig empfinden? Aufbruch oder Katerstimmung zur Lage nach dem Reformationsjubiläum? So heißt das soeben erschienene Buch von Christoph Markschies, der Professor für Kirchengeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin, erhielt im Februar 2017 als erster Protestant die Ehrendoktorwürde der päpstlichen Lateranuniversität. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Werke und Sachbücher. Professor Markschies ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Was hat das Reformationsjubiläum nun gebracht? Wenn man danach fragt, haben die meisten Menschen eine recht eindeutige Antwort. Ja, sagen die einen, das Jubiläum war ein Erfolg. Nein, sagen die anderen, das war ein Flop. Woher kommt eigentlich diese starke Polarisierung?
Die starke Polarisierung hängt mit den Medien zusammen, weil Medien natürlich ein Interesse daran haben müssen, dass wir nicht einen 50-seitigen Aufsatz oder gar ein noch längeres Buch wie meines zu dem Thema lesen, sondern möglichst auf einer Viertelzeitungsseite die Kernbotschaften zusammengestellt haben. Ich betreibe gerade keine Medienschelte. Das ist in diesem Medium so. Und da macht es sich immer besser, wenn wir die Schlagzeile haben, der Flop des Jahres, als wenn wir mühsam auseinandergesetzt haben, was gut funktioniert hat und was man vielleicht hätte auch noch besser machen können.
Ihr Buch Aufbruch oder Katerstimmung, das fällt sehr differenziert aus. Also Sie sagen Katerstimmung, ja, aber. Und das Gleiche gilt für den Aufbruch. Aufbruch, ja, aber. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, aber, Sie ahnen, ja, aber sagt man als Wissenschaftler immer, weil die Welt ja glücklicherweise nicht mehr schwarz-weiß im Fernsehen dargestellt wird, sondern inzwischen schon im Farbfernsehen und man so auch Bücher schreiben möchte. Ja, aber meint, es ist auf dem Titelbild der Aufbruch größer gedruckt als die Katerstimmung. Und das muss man bei der Interpretation mit beachten. Ich möchte die Wirklichkeit nicht bunter anstreichen, als sie ist. Es gibt auch Kritik, mit der muss man sich auseinandersetzen. Aber ich möchte, das liegt nun schon einfach daran, dass ich mit Lust und Liebe Theologe bin und mir meine Kirche und die Ökumene am Herzen liegt, ich möchte, dass auch Aufbruch zustande kommt. Und insofern ist das Buch nicht nur eine nüchterne Analyse, sondern auch ein Stückchen weit Werbeschrift dafür. Nehmt Impulse wahr und brecht mit denen auf.
Ist das Reformationsgedenkjahr denn in der Gesellschaft angekommen? Wir leben in einer zunehmend säkularen Welt. Die Playmobil-Figur ist das eine, aber glauben Sie, dass das gesellschaftlich angedockt werden konnte?
Der Oberbürgermeister einer tief säkularisierten Stadt Ostdeutschlands, der sich selber als Agnostiker begreift, sagte nach der Eröffnungsveranstaltung einer großen Ausstellung in der Hauptkirche seiner Stadt: Endlich begreife ich, was Reformation für eine Botschaft hat und was die reformatorische Botschaft von der Freiheit zu tun hat mit meiner gesellschaftlichen Wirklichkeit und was sie auch von unseren Freiheitsverständnissen unterscheidet. Den hätte ich am liebsten umarmt und hätte gesagt, ja, mehr kann man nicht wünschen. Nun wird man sagen müssen, ein Oberbürgermeister, dem man vor die Nase eine Ausstellung stellt, der mitorganisiert städtisches Geld, ein Oberbürgermeister, der Vorträge hören kann, ist natürlich jemand anders als einer im Plattenbau in Hoyerswerda. Aber ich sage dann immer, wenn man sich das berühmte Einstein-Jahr anguckt, das Jahr der Physik, wird man nüchtern sagen müssen, viele Leute kannten danach mehr Anekdoten über Einstein, waren aber nicht in der Lage, die Relativitätstheorie auf dem Stand eines Physikhauptseminars zu entfalten. Also ich denke, man muss auch nüchtern bleiben in den Erwartungen. Viele Kirchengemeinden haben sich mit Reformation beschäftigt, evangelische und katholische. Die Leute wissen mehr. Viele Leute haben irgendwie mitgekriegt, da geht es um so einen Luther und es geht um Freiheit. Und Freiheit meint nicht, ich kann alles tun und lassen, was ich will. Und ich finde immer, wenn die das schon erkannt haben und wenn die gemerkt haben, da kann man lernen, getroster zu leben, fröhlicher zu leben und auch getroster zu sterben in christlicher Kirche, dann ist schon wahnsinnig viel passiert. Also man darf die Erwartungen auch nicht zu hoch schrauben. Und ich finde, gerade im Osten Deutschlands haben viele Leute mehr als nur klitzekleine Splitter mitgekriegt.
Also wenn ich dann an dem Feiertag, an dem 31. Oktober zu Hause ausschlafen kann und sagen kann, das habe ich der evangelischen Kirche zu verdanken, dann reicht das aus?
Natürlich nicht. Also das, dann würde man so ein Sofa-Christentum vertreten. Nein, es ist natürlich so, wenn Sie am 31. Oktober die Arbeit einstellen würden als christliche Kirchen, dann dürfen Sie sich auch nicht wundern, dass da nicht furchtbar viel rausgekommen ist. Nein, aber allein schon, wenn Leute gemerkt haben, da ist jetzt ein Feiertag und da wird offenbar was gefeiert, was in seinen Wirkungen bis heute das Leben von Menschen bestimmt, dann ist schon ziemlich viel erreicht. Und man muss sich ja immer klar machen, christliche Kirche ist nicht ein Oberseminar für Leute. Also das Begreifen der christlichen Botschaft ist wünschenswert, aber in Gottesdiensten sitzen auch Kinder, in Gottesdiensten sitzen demente alte Menschen und auch die werden von christlicher Botschaft erreicht, ohne dass sie verstanden haben, weiß ich nicht, wie Gott und Jesus von Nazareth zusammenhängen. Auch die Dementen führt der liebe Gott zum Heil.
Auch ohne, dass Sie verstanden haben, wo denn nun die Unterschiede zwischen evangelischer und katholischer Kirche liegen. Das kommt ja in der Basis auch kaum noch an, dass es da Gräben gibt, die eigentlich unüberwindbar scheinen. Ökumene war auch ein großes Thema des Reformationsjubiläums. Sind wir da vorangekommen?
Ja, natürlich sind wir vorangekommen. Auch hier gilt wieder ja, aber. Alle die, die ganz große Hoffnungen hatten, sind enttäuscht worden, weil ihre Hoffnungen unrealistisch waren. Alle die, sagen wir mal, relativ weit gespannte Hoffnungen auf die Zulassung gemischt konfessioneller, konfessionsverbindender Ehepaare zur Eucharistie hatten, sagen wir mal, sind noch enttäuscht worden. Da habe ich ja die Hoffnung, dass der Klärungsprozess der Bischofskonferenz, der so komplex ist wie der Klärungsprozess im Rat der Evangelischen Kirche, in der Konferenz der Kirchenleitung, also das ist kein Problem der katholischen Bischofskonferenz, sondern ein Problem von kirchlichen Institutionen mit vielen Menschen, will sagen, es ist viel passiert, dass zum Beispiel in der Pilgerreise der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche Menschen gemerkt haben, so eine Präses aus Westfalen ist eine Amtsträgerin der Kirche Jesu Christi und ein Christenmensch, von dem man etwas lernen kann. Und umgekehrt, die Präses von Westfalen gemerkt hat, so ein katholischer Bischof ist eine spirituell bewegende Gestalt, von dem kann man was lernen. Dass man in Hildesheim diesen bemerkenswerten Versöhnungsgottesdienst gefeiert hat, in dem die evangelische Kirche der katholischen für ihre Gaben gedankt hat und umgekehrt, in der man gesehen hat, wie die anderen das Leben der eigenen Kirche bereichern können. Das sind Dinge, die soll man nicht klein achten, denn alle ökumenischen Fortschritte hängen auch an persönlichen Beziehungen und diese wunderbare Metapher des Münster-Schwarzacher Kreuzes in Hildesheim, eine Panzersperre, die zwischen den Konfessionen jetzt wird die aufgerichtet, man sieht den Rost außen, aber wenn man hineinguckt, sieht man das Gesicht eines anderen und Gold innen drin. Das fand ich sehr, sehr bewegend. Also etwa hat man in Berlin ganz viele dieser Kreuze verschenkt. Ich habe es immer auf meinem Schreibtisch stehen. Es erinnert mich an diese Ereignisse. Nein, es ist ökumenisch ganz viel passiert. Es ist noch nicht alles passiert. Bestimmte Schritte liegen vor uns, aber so ist das nach dem Jubiläum.
Aber was die großen theologischen Themen betrifft, gemeinsames Abendmahl, Amtsverständnis, Sakramentenlehre, da sind wir uns doch, also da ist die katholische und der evangelische Kirche überhaupt nicht näher gekommen. Da bleiben die alten theologischen Gräben. Nützt doch nichts, wenn wir in dieser einen kleinen Frage des interkonfessionellen, die zur Kommunion gehen müssen, wenn wir da ein bisschen näher gekommen sind. Das große Theologische bleibt unterschiedlich.
Ja, aber es wäre ja auch ganz merkwürdig anzunehmen, dass ein Jahr, in dem es Kunstausstellungen gibt, eine Weltausstellung und viele feiern, theologische Durchbrüche erreicht werden. Theologische Durchbrüche werden durch geduldige Arbeit erreicht. Geduldige Arbeit findet hinter den Türen statt und ist nichts für ein Jubiläumsjahr. Also die Erwartung wäre, glaube ich, auch falsch, dass jetzt irgendwie sich auf dem Hannoveraner Hauptbahnhof drei Theologen treffen, kurz in die Bahnhofsgaststätte gehen und feststellen, oh, ja, Luther, ja, wir könnten eigentlich mal das Problem vom Abendmahl wegräumen. Man muss sagen, es ist durch das Reformationsjahr noch mal so lennklar geworden, dass wir im Blick auf das Grundanliegen Martin Luthers von 1517, die Rechtfertigungslehre, zwischen den Kirchen keinen kirchentrennen Gegensatz mehr haben. Und wenn man sich das jetzt klar macht und klar macht, dass beide Seiten der Auffassung sind, dass man von daher die anderen Gegensätze bearbeiten kann, spricht viel dafür, was Walter Kasper gesagt hat, nun geht doch mal so, wie ihr eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre hattet, an das Thema Eucharistie und guckt mal, was trennt noch, und es trennt, so viel kann man auch sagen, nicht die Frage, die im 16. Jahrhundert getrennt hat, in welcher Weise ist Jesus Christus in den Elementen Brot, Pappoblade, guter oder schlechter Wein gegenwärtig, sondern es trennt eben im Augenblick die Frage, wer darf der Feier vorstehen, darf zum Beispiel eine Frau der Feier vorstehen, wann ist eine Person als Amtsträger kirchlich nostrifiziert, legitimiert, aber auch da habe ich den Eindruck, das sind sozusagen Fragen, wenn man das Ziel nicht zu hoch stellt, also wenn man nicht denkt, wir werden in 5 Jahren da sein, dass ein katholischer und ein evangelischer Bischof gemeinsam Abendmahl feiern, aber man kann sich ja durchaus vorstellen, dass ein evangelischer Amtsträger neben einem katholischen als Assistent steht. Also wie gesagt, ich denke, da ist theologische Arbeit erforderlich. Ich verstehe Laien. Laien sind dann ungeduldig. Die sagen, na, jetzt habe da ein Jahr gefeiert, warum ist denn da jetzt nichts rausgekommen? Aber man muss sich immer klar machen, geduldige theologische Arbeit geschieht besser, wenn nicht die Scheinwerfer der Öffentlichkeit und eines Jubiläumsjahres darauf gerichtet sind. Wir haben jetzt eigentlich die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre ein Stück gefeiert und mit Leben erfüllt. Ohne die hätte es diese gemeinsame Feier nicht gegeben. Und jetzt ist relativ klar, Eucharistie und Amt sind die nächsten Themen, bei denen man versuchen müsste, eine solche gemeinsame Erklärung zu Wege zu bringen. Das wird nicht ein Geschäft vom Hannoveraner Bahnhofsrestaurant sein oder vom Kölner, sondern wird geduldige Arbeit erfordern. Aber ich glaube, es sind wieder mehr Leute motiviert, weil sozusagen der Mehltau, der auf dem Thema Ökumene lag, immer zu Papiere produziert, alles so langweilig, führt zu nichts. Der Mehltau ist so ein bisschen weggeblasen und viele haben frische und gute, dankbare Erfahrungen.
Ja, jetzt aber mal ganz ehrlich gesprochen, Sie sagen zu Recht, da ist viel Geduld in der theologischen Arbeit vonnöten. Das dauert alles seine Zeit, aber gibt es da nicht schon längst eine Kirchenspaltung von oben nach unten? Denn Sie sprachen die Laien, Sie sprachen die Basis an. Da gehen doch Evangelische und Katholische, die praktizieren das doch längst. Die Evangelischen gehen zum katholischen Kommunion, umgekehrt auch. Das findet doch alles statt. Also wird das von der Basis nicht über die Praxis einfach gelöst? Und oben sitzen dann die drei Herren nicht am Bahnhof in Hannover, sondern in irgendeinem Denkstübchen und machen irgendwas, was schon unten längst sich von dem verabschiedet hat, was eigentlich in den Gemeinden bei den Menschen stattfindet?
So mag das vielleicht aussehen. Ich glaube das überhaupt nicht. Also zum einen ist es ja so, so ist das eben. Es gibt sozusagen einen theologischen Diskurs und es gibt die Ansichten von Christenmenschen, die nicht Theologie studiert haben. Das wäre auch furchtbar, wenn das deckungsgleich wäre. Also wenn sozusagen die Theologie ihre Professionalität nicht ausüben würde. Insofern ist Theologie langsamer. Es ist immer einfacher, in einem Film zu sitzen und zu sagen, Gott ist der Film schön, und schwieriger zu begreifen, was den Film eigentlich schön macht und ihn zu analysieren und einen Text darüber zu schreiben. Also insofern finde ich nicht verwunderlich, wie Sie so sagten, dass die Basis schon weiter ist und gelegentlich etwas gelangweilt ist von den theologischen Diskursen. Umgekehrt sind Theologen etwas verschnupft darüber, dass die Basis so wenig auf sie wartet und darauf hört. Das finde ich gehört sozusagen zum Geschäft. Das ist normalerweise so. Ich würde ja als evangelischer Christenmensch immer sagen, aber daran merken Sie jetzt, dass ich evangelisch bin. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn die Gemeinde erkennt, dass Jesus Christus als der Gastgeber des Abendmahls alle Getauften und im Abendmahl Unterwiesenen einlädt. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen und meinen katholischen Partner ja auch achten, dass der sagt, es ist eine andere Form von Kirchengemeinschaft notwendig, bevor man das offiziell machen kann. Aber Sie haben ja immer immerhin einen Papst, der in der Christuskirche in Rom, in der evangelischen Kirche gesagt hat, als ihn ein konfessionsverbindendes Ehepaar gefragt hat, was sollen wir denn nun machen? Folgt eurem Gewissen. Und das ist ja zum Beispiel schon eine wunderbare ökumenische Einigkeit, der man fröhlich zustimmen kann. Und das ist ja auch gute Theologie, sagt Thomas von Aquin.
Wie interessant und spannend. So wie Sie das gerade erklären, glaube ich, dass wir im kölschen Katholizismus diesem Verständnis, diesem evangelischen Verständnis von Kirche sehr nahe sind.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Sie ahnen, da ich aus Berlin bin und Sie wissen, Rheinländer finden die Berliner eine schreckliche Okkupantentruppe, die die unabhängige Existenz des Rheinlandes mal ruiniert haben und amüsieren sich in jedem Karneval über die Preußen. Also ob ich der Richtige bin, um ein Verständnis für rheinische Mentalität, auch religiöse, zu explizieren am Radio, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das, was wir so ein bisschen ethnologisch als das rheinische Laissez-faire wahrnehmen, theologieträchtiger ist, als es einen Blick hat, weil es, wie der Papst gesagt hat, etwas mit dem Folgen von Gewissensentscheidungen zu tun hat. Denn die Leute machen das ja nicht irgendwie, sondern sie machen es, weil sie im Innersten davon überzeugt sind. Und ob sie nun in der Lage wären, das mit 15 Fußnoten zu entfalten, das ist immer noch mal eine andere Frage.
Abschließende Frage. Es braucht immer wieder Reformation, neue Reformation. Das schreiben Sie am Ende Ihres Buches. Wie kann, soll und muss diese neue Reformation denn aussehen?
Martin Luther hat 1517 so schön gesagt, Reformation kommt vom lieben Gott. Also Luther hat sich auch lange dagegen gewehrt, Reformator genannt zu werden. Und das ist so ein bisschen eine merkwürdige Verschiebung, dass wir den jetzt so in die Rolle eines Aktiven schieben. Der war der Auffassung, der liebe Gott macht alles. Das ist ja eine so seiner theologischen Grundüberzeugung. Die wirklich großen Fragen von Religion und Glaube, da ist Gott entscheidend und nicht unser Rumwurschtel. Insofern ist der Satz nicht nur ein Satz dafür, es wird demnächst wieder 7 Reformprogramme geben, sondern ist ein Satz, der sagen will, der liebe Gott lässt seine Kirche nicht allein. Also der bringt immer wieder neue Impulse. Man kann es auch ein bisschen frömmer sagen, der erweckt sozusagen immer Begabung, die in irgendeiner toten Kirchengemeinde wieder neu anfangen, 15 Leute finden oder vielleicht auch nur 5 und es passiert was. Das ist sozusagen das eine. Und der Satz, es braucht immer wieder neue Reformen, dafür offen sein. Also nicht immer ständig durch eigenes Planen. Das ist notwendig. Also ein Haushaltsplan muss stimmen, muss gesichert sein, dass eine Kirche geheizt ist, die Leute nicht frieren und der Wasserrohreinbruch beendet wird. Aber dass man sozusagen offen ist für das reformerische Einwirken Gottes und das nicht blockiert, gilt, glaube ich, gerade auch für die Ökumene. Also nicht auf der Theologie beharrt, selbstkritische Bemerkung eines Theologieprofessors. Nicht ich bin der liebe Gott und habe dem vorzuschreiben, wie er seine Reformen durchführen kann. Dann aber natürlich auch, dass man beherzt Chancen ergreift. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen eine Frage, hat katholische Kirche leichter von weltweiter Christenheit? Nicht? Evangelisch ist immer sehr deutsch. Ist bis zum gewissen Grunde, man merkt, der Reformator war Professor, in so einem schwarzen Kittel stehen die da auf Kanzeln und halten lange Reden. Ich karikiere, ich mache das gern, ich predige gern in Gottesdiensten, aber also sozusagen ein bisschen wahrnehmen, Probleme, die wir haben mit Säkularisierung, gibt es auch in anderen Ländern. Da gibt es Formen. Wir haben jetzt einen Papst, der aus lateinamerikanischen Zusammenhängen kommt und damit einen ganz anderen Blick auf die Welt bringt. Dafür auch offen sein. Das ist gemeint, wenn ich sage, es braucht immer Reformation. Es kommt auch immer Reformation. Es sehen nur nicht alle und da mittun dürfen, ein bisschen mithelfen dürfen, bewegt sein. Das wünsche ich mir am Ende dieses Reformationsjahres.
Vielen Dank, Professor Christoph Markschies. Aufbruch oder Katerstimmung zur Lage nach dem Reformationsjubiläum. So heißt das neue Buch von Professor Markschies, das eine erste Bilanz des Reformationsgedenkjahres zieht. Ein lesenswertes Buch, das die weiteren Diskussionen mit viel Sachverstand beflügeln wird. Erschienen ist das Buch im Kreuz Verlag. Es hat 160 Seiten, kostet 16 €. Vielen Dank.
Vielen Dank, alles Gute Ihren Hörerinnen und Hörern.